denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 9. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten, schon fast Nachmittag, Frau Kneißl.
Den wünsche ich Ihnen auch, lieber Flavio Fomitz-Leben, und auch all unseren Zuhörern. Wir sind ja in der Aufzeichnung am 7. März. Morgen ist Frauentag hier. Ich habe schon zwei wunderschöne Blumensträuße erhalten. Und ich wünsche allen Frauen auch in Deutschland und Österreich nachträglich vorab so etwas wie einen Gentleman, der Ihnen einen Blumenstrauß überreicht.
Ein Hoch auf die Gentlemen in Europa, in Russland und hier in Deutschland, wo wir diesen Podcast ausstrahlen. Und Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen zu besprechen. Wir wollen über die fortschreitenden Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sprechen, den historischen Eklat im Weißen Haus rund um Zelensky und Donald Trump Revue passieren lassen, einen möglichen NATO-Austritt der USA unter die Lupe nehmen und die damit zusammenhängenden Wiederbewaffnungspläne der Europäer, Frau Kneißl. Aber bevor wir uns jetzt mit all diesen Themen befassen, wie war Ihre Woche, wie geht es Ihnen und was machen eigentlich die eisig frostigen Temperaturen im kalten russischen Winter, Frau Kneißl?
Ja, also darf ich zuerst der Wetterfrosch sein? Mittlerweile haben wir hier so etwas wie eine Matschsuppe, weil ich ja auch auf einer Baustelle lebe und leider noch kein Gras habe. Also wenn ich vor die Tür gehe, im Moment hat es 6 Grad plus, dann ist die schöne Schneepracht leider wirklich eine einzige Matschlandschaft. Und glücklicherweise gibt es sowas wie Gummistiefel, aber die Hunde und ich, wir versinken. Und es ist völlig sinnlos, im Moment irgendetwas zu putzen, weil ja, das ist halt so. Der Frühling in Russland, Frühling am Dorf, ist viel Gatsch und Matsch, Schlamm, aber Gott sei Dank ist die Erde feucht und das ist wichtig für die Landwirtschaft. Bei mir ist diese Woche glücklicherweise, darf ich sagen, no news, good news, nichts Besonderes passiert. Ich habe zu Hause gearbeitet, hatte einige Termine auch rund um die Baustelle und da geht glücklicherweise wirklich viel voran. Und dazwischen Videokonferenzen mit dem Büro für die nächste Woche zum Vorbereiten. Da bin ich dann in Jekaterinburg. Also ja, wirklich nach dem Motto, no news, good news, alles in Ordnung.
Ja, das ist doch in diesen Zeiten schon bemerkenswert, wenn zumindest die Good News vor den Bad News kommen. Und da möchte ich das auch gleich nutzen, um mit den Themen der vergangenen 7 Tage zu beginnen, denn es war wieder einiges los, Frau Kneißl. Die Welt, sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Als ich jetzt am gestrigen Tage unseren Podcast vorbereitet habe, habe ich wieder gemerkt, dass scheinbar die Europäer drauf und dran sind, in diesen zugespitzten Konflikt mit der Ukraine einen heißen Krieg heraufzubeschwören. Aber fangen wir zunächst mal an, denn als Reaktion auf die katastrophale Reise des ukrainischen Staatschefs Zelensky nach Washington vergangenes Wochenende, kurz nach Aufzeichnung unseres Podcasts, wir werden noch darüber zu sprechen kommen, was das jetzt bedeutet für die transatlantische Beziehungen. Kurz darauf hielten die Unterstützer Kiews am Sonntag einen sogenannten Notgipfel in London ab. Der dort vorgestellte Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges sieht einen einmonatigen Waffenstillstand vor, gefolgt von der Entsendung westeuropäischer Bodentruppen in die Ukraine. Der französische Präsident Macron erklärte am Sonntag gegenüber den Medien, er glaube nicht an ein Friedensabkommen, das als Ergebnis von den Gesprächen zwischen den USA und Russland zustande kommen könnte, da der russische Präsident Putin versuchen würde, die Ukraine zu demütigen, auch durch eine Entmilitarisierung des Landes. Und ja, dieser französisch-britische Plan sieht einen vorübergehenden derzeitigen Waffenstillstand in der Luft, auf dem Meer und bei der Energieinfrastruktur vor, so Macron. Ein Kontingent westeuropäischer Friedenstruppen unter der Führung Frankreichs und Großbritanniens würde zu einem späteren Zeitpunkt in die Ukraine gesandt, wenn die Lage vor Ort sicher sei. Und ja, im Anschluss an das Treffen in London erklärte der britische Premierminister Keir Starmer, das Vereinigte Königreich und Frankreich seien bereit, eine Koalition der Willigen anzuführen, um die Ukraine militärisch zu unterstützen, einschließlich der Entsendung von Truppen und Flugzeugen, nachdem ein Friedensabkommen mit Russland erreicht worden ist. Und ja, der russische Außenminister Sergei Lavrov hatte zuvor schon erklärt, dass diese Idee, westeuropäische Friedenstruppen, wie sie genannt werden, in die Ukraine zu entsenden, die sei dazu gedacht, den Konflikt weiter anzuheizen und alle Versuche zu unterbinden, ihn abzukühlen. Frau Kneißl, eine Koalition der Willigen geführt von Paris und London als Folge dieses historischen Eklats im Weißen Haus vom vergangenen Wochenende. Was sind da Ihre Gedanken und Ihre Einschätzungen dazu, Frau Kneißl?
Ja, ein Sondergipfel, den manche auch einige Mitarbeiter von Politico Kriegsgipfel nannten, und wo an sich Kriegsanleihen beschlossen wurden. Also die Begriffe, die gefallen sind in den letzten Tagen, seit Donnerstag, seit diesem Krisengipfel, die sind an sich alle miteinander sehr martialisch. Und wir dachten wahrscheinlich in den letzten Jahren, diese Kriegsrhetorik kann nicht noch schlimmer werden. Wir haben vieles gehört seit Februar 2022 aus dem Munde deutscher Politiker, französischer Politiker. Aber offenbar hat sich jetzt EU-Europa gemeinsam mit Großbritannien, also Perfidious Albion, das sich wieder sehr stark am Kontinent orientiert. Und manche meinen, hurra, sie würden sozusagen vom Brexit wieder zurückrobben. Aber ich würde sagen, das ist in erster Linie Machtkalkül, da geht es jetzt weniger um Teilnahme am Binnenmarkt. Aber hier haben wir eine neue Formation, die sagt, und wir machen weiter. Wir sehen es, sozusagen das Ganze als unfinished business, wenn es um die Ukraine geht. Dort muss Russland besiegt werden. Und wenn das nicht die USA machen, ja, dann machen wir Europäer das. Was aber im Gange ist, auch vor dem Hintergrund dieses Kriegsgipfels der Europäischen Union, ist ja doch auch eine allmähliche Fragmentierung der NATO. Die NATO hatte in den Jahrzehnten seit ihrem Bestehen immer wieder Krisenzeiten. Da gab es die Politik des leeren Sessels unter Charles de Gaulle. Da gab es den US-amerikanisch geführten Krieg im Irak, wo damals Frankreich und Deutschland sich weigerten mitzumachen. Und manche schon von einem Zerfall der NATO sprachen. Aber der relativ neu im Amt, also amtierende NATO-Generalsekretär Rutte, hat selbst am Mittwoch gesagt, angesichts der Tatsache, dass die USA kein Intelligence Sharing mehr machen, also keine nachrichtendienstlichen Informationen mehr teilen mit der Ukraine und auch mit so manchen NATO-Partner, ist eine, Herausforderung ist ein inflationärer Begriff, überstrapaziert, aber da ist eine böse Entwicklung für die NATO im Gange, eine schwierige Entwicklung. Und in diesem Kauderwelsch, in dieser Kakophonie, die sich zwischen, sagen wir mal, Dienstag und Donnerstag abgespielt hat, kam es ja offenbar auch zu einer kuriosen Situation dahingehend, dass der vielleicht zukünftige Bundeskanzler Deutschlands, Merz, offenbar wirklich auch einem Gerücht aufgesessen ist. Vielen Dank. Nämlich eben in dieser gesamten Kakophonie, in dieser Geräuschkulisse, die NATO würde sozusagen zusperren. Das waren zumindest die kryptischen Aussagen von Generalsekretär Rutte. Und weil Trump meinte, am Dienstag oder Mittwoch, es wird die Nacht der Nächte, ich werde was ganz Großartiges ankündigen. Und da so die Kommentare einiger Beobachter, das wäre der Grund gewesen, warum Merz einer neuen hohen Verschuldung zugestimmt hat, die an sich nicht Wahlprogramm der CDU-CSU war.
Das sogenannte Sondervermögen.
Mhm. Ja, und das hat ja dann doch wiederum in Deutschland, würde ich sagen, für einige Aufregung, Verstörung, wie auch immer, gesorgt. Und manche meinen, also Merz hätte damit alle Karten aus der Hand gegeben für die Koalitionsverhandlungen. Aber das ist wiederum bundesdeutsche Politik. Kehren wir zurück zu diesem Krisenkriegsgipfel. Der hat es in sich, weil ich habe vorhin auch das Wort in den Mund genommen, Kriegsanleihen, die werden als Eurobonds bezeichnet, also gemeinsame Verschuldung. Eurobonds sind seit langem ein Thema. Im Jahr 2010, 2011, wenn ich mich recht zurückerinnere, damals Euro-Rettungsschirm, ESM. Da war schon die Rede davon, ob man vielleicht so etwas wie Euro-Anleihen, Euro-Bonds begibt. Die Idee war, dass sozusagen die Gesamteurozone sich gemeinsam verschuldet und damit auch gemeinsam haftet im Falle eines Schuldenausfalls. Damals haben alle deutschen Finanzexperten und Finanzminister gesagt, kommt gar nicht in die Tüte, sowas geht nicht. Der deutsche Steuerzahler kann nicht sozusagen jetzt haften für irgendetwas, was die bösen Peripheriestaaten, sage ich mal jetzt unter Anführungszeichen, wie Italien, Griechenland und all diese Mittelmeer-Clubländer tun. Also das war ja sozusagen Nord versus Süd. Und siehe da, jetzt vor dem Hintergrund der Kriegstreiberei geht offenbar doch alles, wie die Aufweichung der Maastricht-Kriterien, also was bestimmte Maximalverschuldungsquoten anbelangt. Und hier ist am Donnerstag, den 6. März in Brüssel, insofern Historisches passiert, als man wirklich vieles über Bord geworfen hat. Nicht nur jetzt außenpolitischer Natur, das alles haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen. Das Wort Diplomatie darf nicht mehr verwendet werden. Aus einem Friedensprojekt EU wurde etwas anderes. Aber wir haben jetzt auf finanztechnischer Ebene, und das glaube ich wird noch eine Rolle spielen, eben auch den Weg in Richtung Kriegsanleihen. Und wo es eben nicht möglich war, gemeinsame Anleihen zu begehen für die Rettung des Euro. Aber jetzt, wenn es um den Ankauf von Kriegsmaterial geht, ist das plötzlich möglich. Also das ist für mich mal jetzt als Beobachterin gesprochen doch ein sehr interessantes Element. Wenn wir jetzt weitergehen in das, was die mit diesem Geld machen wollen, nämlich Rüstung, dann ist die Frage, die sich stellt und die wird in Russland unter Bloggern ziemlich stark auch diskutiert. Ja, was wollen jetzt die Europäer? Wollen sie teures Kriegsmaterial in einen Konflikt hineinbringen, wo ja in den letzten 3 Jahren sich ganz klar gezeigt hat, wir sind in einer neuen Ära. Es geht um die unbemannten Fluggeräte, also die Drohnen. Und wir haben ja gesehen, dass wir hier relativ billiges Material, wie eben Drohnen, ob aus türkischer Produktion, die in der Ukraine landen, ob aus russischer oder iranischer Produktion auf russischer Seite, dass diese relativ günstigen Drohnen relativ teures Kriegsmaterial wie einen Leopard-Panzer oder anderes Gerät, Abrahams-Panzer und so weiter, die an die Ukraine geliefert wurden, ziemlich rasch außer Gefecht setzen und für hohe Materialverluste sorgen, neben den Toten und Schwerverletzten. Also es ist ja an sich vom Kriegstechnischen her ist ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Die Drohnenkriegsführung, die angefangen hat in diesem Kaukasuskrieg Aserbaidschan versus Armenien vor rund 5-6 Jahren, die hat auf dem Schlachtfeld Ukraine jetzt völlig neue Dimensionen erreicht. Und es ist ja jetzt ein Wettrüsten da auf europäischer Seite. Die Franzosen vor allem wollen ihren Nuklearschirm aufspannen. Die kommen sozusagen mit der nuklearen Auseinandersetzung wieder zurück, was ja zwischen Washington und Moskau glücklicherweise jetzt sozusagen in den Hintergrund getreten ist. Rheinmetall hat sozusagen die Dollars in den Augen und kann auf große Aufträge setzen. Der britische Premierminister Starmer schwärmte von neuen Produktionsanlagen in Nordirland, Belfast, wo also neue britische Raketen erzeugt werden sollen. Das heißt, wir sind wirklich in eine Kriegswirtschaft hineingerutscht, die, und damit höre ich jetzt auch auf, mittlerweile alle EU-27 erfassen wird, auch wenn Ungarn gesagt hat, wir machen da nicht mit, aber in irgendeiner Form mit neuen Steuern, Verpflichtungen, ich weiß nicht, wie lange sich da Ungarn sozusagen aus dem Ganzen noch zurückziehen kann, aber auch die verbliebenen Neutralen, wie beispielsweise Österreich, und es gibt jetzt seit letzten Montag eine Regierung, die wenig hält vom Konzept der Neutralität und wo an sich alles in Richtung Bekenntnis zum europäischen Bündnisfall geht, wo vor diesen Gipfelbeschlüssen, vor diesem Hintergrund der Kriegsanleihen eigentlich der Status der permanenten, immerwährenden eben Neutralität hinfällig geworden ist. Und das heißt, es ist an diesem EU-Gipfel in Antwort auf den Ausfall amerikanischer Rüstungsgüter und nachrichtendienstlicher Hilfe für die Ukraine, hat sich die Europäische Union definitiv vom einstigen Friedensprojekt in eine Kriegspartei verändert.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, damit haben Sie eigentlich schon die wesentlichen Punkte dieses Projektes, auch Rearm Europe genannt, vorgestellt. Vielleicht nochmal in den Details dieser Plan, den Sie jetzt da schon ausgeführt haben, von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, ins Leben gerufen. Der sieht zunächst mal eine Mobilisierung von insgesamt 800 Milliarden Euro in den nächsten Jahren vor. 150 Milliarden Euro davon sollen Kredite der EU sein, die dann den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Der Rest entfällt auf nationale Investitionen, die von den EU-Schuldenregeln ausgenommen werden und auf Umschichtungen in bestehenden Finanzrahmen, die recht vage bleiben, wie das dann konkret aussehen sollen. Für die Kredite von bis zu 150 Milliarden Euro will von der Leyen ein neues Instrument schaffen, das mit dem EU-Haushalt abgesichert werden soll. Als zweiten Teil dieses Plans kündigte von der Leyen an, eine Ausnahmeklausel in den europäischen Schuldenregeln zu aktivieren. Damit können sich die Mitgliedstaaten dann für die Verteidigungsausgaben auf nationaler Ebene zusätzlich verschulden, ohne die EU-Schuldenbremse zu verletzen. Die Verschuldungsregeln, die legen fest, nochmal zum Kontext, Sie haben es eben schon ausgeführt, dass die EU-Staaten ihre Verschuldung mit mehrjährigen Finanzplänen auf unter 60% und ihr jährliches Defizit auf weniger als 3% bringen sollen. Ja, und das Ganze wurde jetzt am gestrigen Tage, am Donnerstag, 6. März, in Brüssel auf den Weg gebracht. Es waren sich alle einig, die EU-27 Mitgliedsländer haben sich bereit erklärt, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Dazu verabschiedeten die Staaten auch eine gemeinsame Erklärung. Keine Position allerdings gab es zur Unterstützung der Ukraine, da sich der Spielverderber Ungarn um Ministerpräsident Orbán nicht an einer von den restlichen 26 Staaten unterstützenden Formulierung beteiligen wollte. Ja, Frau Kneißl, Sie haben jetzt wesentliche Punkte schon mal ausgeführt. 800 Milliarden für Aufrüstung. Der Krieg soll auf Biegen und Brechen fortgesetzt werden. Dafür nehmen die EU-Staaten auch hohe neue Schulden in Kauf. Wie beurteilen Sie diesen bellizistischen Kurs, den Europa hier eingeschlagen hat? Er läuft ja parallel zu Friedensverhandlungen zwischen Washington und Moskau. Warum jetzt dieser Sonderweg hier in Europa?
Vielleicht noch ein letzter Satz zu diesen Ambitionen. Vergessen wir nicht, dass jeder EU-Staat gegenwärtig in schweren Haushaltssorgen steckt und überall ist sozusagen der Sparstift angesetzt wurde, dass Staaten wie Spanien, Italien, und die stehen gar nicht am schlechtesten da. Frankreich ist mittlerweile, was seine Haushaltssituation anbelangt, viel, viel exponierter noch. Aber die beiden zuerst genannten können maximal 1,5% in ein an sich relativ, würde ich mal sagen, effektives Militär hineinstecken. Also Italien verfügt über ich würde sagen, im Vergleich zu dem, was wir in anderen EU-Staaten haben, wir haben ein relativ gutes Militär, sind vielen internationalen Einsätzen auch tätig. Aber die können sicherlich nicht 3, 4, 5% ihres Bruttonationalproduktes jetzt in Rüstung reinstecken. Und es hat Meloni, die italienische Premierministerin, sich auch schon etwas vorsichtig dazu geäußert. Also wie das dann de facto wirklich auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt werden soll, ohne dass es zum großen Aufstand kommt, weil vielleicht die Ärzte, die Lehrer oder wer auch immer auf die Straße geht und sagt, ihr renoviert nicht mehr unsere Spitäler oder die Schulen sind kalt, aber wir müssen uns sozusagen aufrüsten. Also das wird ein Drahtseilakt werden angesichts der Haushaltssituation aller EU-Staaten. Ja? Und wir haben ja nicht eine Rüstungsindustrie, die jetzt entsprechend verteilt ist über alle EU-27. Wir haben eben einige Staaten, die im Rüstungsbereich vielleicht aktiver sind oder über entsprechende Produktionsstätten verfügen. Und da vielleicht auch noch ein Zitat, das mir jetzt gerade wieder einfällt, das am Donnerstag auch getätigt wurde. Der polnische Premier Donald Tusk sagte, wir gehen in einen Rüstungswettlauf mit Russland hinein und wir werden diesen Rüstungswettlauf gewinnen. Also das sind, wie Sie sagen, bellizistisch, martialisch, absolut auf Kriegskurs gestellt. Natürlich kann man mit solchen Maßnahmen der Kriegswirtschaft auch Arbeitsplätze schaffen. Das ist schon ein Thema, das hat Deutschland unter Hitler gemacht in den 1930er Jahren. Ab so 34, 35 florierte die deutsche Wirtschaft. Und ob das aber im Jahr 2025 in diesem Umfang mitgetragen wird und wie das wirklich zu gewinnen ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt, weil es ist sehr wohl ein Unterschied, ob jetzt ein Nationalstaat mit einem megalomanen Führer an der Spitze sagt, hier geht's lang und wir werfen unsere Kriegsmaschinerie an, wie das in den 30er Jahren der Fall war. Und in Antwort darauf dann warf Stalin seine Kriegsmaschinerie an. Aber wir haben ja auf EU-Ebene keine gemeinsame strategische Vorgabe. Und wir haben, außer Russland muss besiegt werden, das ist die einzige Vorgabe. Aber als jemand, der fast 15 Jahre auch an Militärakademien unterrichtete und ich erlebte da auch so manche Konferenz mit Militärvertretern aus diesen Staaten der Partnerschaft für Frieden, NATO, das war diese größere NATO-Zusammenarbeit zwischen den neutralen Nicht-NATO- und NATO-Staaten. Das Hauptproblem, das ich immer wieder erlebt habe, und ich glaube, dass die Konstante Europas ist, ist die babylonische Sprachverwirrung. Also es gibt schon gute Gründe, warum wir diese Special Relations zwischen London und Washington haben, weil sie sprechen einfach Englisch, wenn auch mit anderen Akzenten. Aber es gab viele wohlmeinende Versuche, so gemischte Bataillons zu schaffen. Ich habe solche Übungen erlebt mal. Da ist der Hubschrauber von der deutschen Bundeswehr. Es springen belgisch-niederländische Fallschirmspringer raus und das Ganze wird von Lotsen aus Italien oder wie auch immer organisiert. Nur es hat sich immer wieder herausgestellt, die Sprache ist ein Riesenproblem, ja. Und dass dieses intensive Programm, das da jetzt mal finanzmäßig auf die Beine gestellt wurde, dem fehlt ja die Doktrin, ja, dem fehlt die militärische gemeinsame Doktrin und dem fehlen vor allem, und jetzt höre ich auch damit wieder auf, dem fehlt das Personal. Ja. Welche Ich lese nur, dass die deutsche Bundeswehr jetzt gerade intensiv damit sich beschäftigt, in Litauen, glaube ich, war es, Litauen oder Lettland, ich glaube, es war Litauen, eine Einheit von 5000 Mann auf die Beine zu stellen. Ja, da stößt die deutsche Bundeswehr völlig an ihre Grenzen. Und 5000 Mann aufzustellen. In Frankreich, ich schaue ja hier regelmäßig französisches Fernsehen, da waren jetzt diese Woche immer wieder Berichte über die Rekrutierungsbüros der französischen Armee. Es wurde vor rund 20 Jahren dort die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft, mit dem Ergebnis, dass die Berufsarmee Frankreichs nicht genug Leute hat, und sie suchen jetzt sozusagen händeringend nach Rekruten, ist ein Problem. Es stellt sich dann immer wieder heraus, dass aus bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr Rekruten verfügbar sind, was dann wiederum ein Sicherheitsproblem wird, wenn es vor allem junge Männer maghrebinischer Herstammung, Abstammung sind. Dass sich einfach nicht genug Mann dafür finden. Also ich sage jetzt einmal, und ich habe das schon einmal vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, dass unser deutscher Boris Pistorius da wie wild sein Aufrüstungsprogramm verkündigte. Ich habe damals gesagt, das geht nicht ohne Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Ja. Das heißt, das, was am Donnerstag bei diesem EU-Kriegsgipfel noch nicht wirklich verkündet wurde, aber was wahrscheinlich der Bevölkerung in den nächsten Monaten serviert wird, wird eine ziemlich rasche Umsetzung einer neuen allgemeinen Wehrpflicht. Und die wird dann nicht 7 oder 8 Monate sein, die wird wahrscheinlich sich auf ein Jahr mindestens erstrecken, mit Reservistenpflicht. Und die wird, so wie es auch in Schweden, glaube ich, eingeführt wurde, auch Frauen erfassen. Also das wurde noch nicht in keiner Weise verbalisiert, aber ich würde sagen, es ist die logische Konsequenz. Weil will jetzt die Europäische Union Berufskämpfer aus Nepal, wie es die Briten Gurkhas haben, sozusagen, da gibt's eine Einheit traditionell, oder wird man aus Kolumbien Guerilleros verpflichten? Das alles kann man machen, ja, das machen die Saudis, das machen die Emirate. Die haben ja nicht genug Mann für ihre eigene jeweilige nationale Armee. Das heißt, die haben überall Söldner, und das wird sich weisen, wie das in Europa funktionieren wird. Es gab ja in Deutschland bereits ja auch Aussagen, dass man überhaupt kein Problem damit hätte, Söldner sozusagen zu verdingen. Aber Söldnerwesen wird eines sein. Das, womit ich rechne, ist eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, die aber um einiges länger dauern wird und härter sein wird in vielfacher Hinsicht als das, was man ante Karl Theodor zu Gutenberg hatte, der sie ja abschaffte unter Merkel.
Richtig, und dann deshalb wird diese Wiedereinführung der Wehrpflicht ja auch derzeit hier in Deutschland sehr emotional und kontrovers diskutiert. Auch die AfD beispielsweise hat es dann ja doch mit in ihr Wahlprogramm genommen, obwohl sie sich ja für einen Friedenskurs gegenüber der Ukraine positionieren, haben sie gesagt, Deutschland muss wieder verteidigungsfähig werden, und das geht nur mit einer allgemeinen Wehrpflicht. Wie dann allerdings die Generation Instagram und Generation TikTok bei den aktuellen Entwicklungen gegen Russland ins Schlachtfeld ziehen würde, das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns noch mit der vielleicht brisantesten Meldung dieser Woche weiter fortfahren. Denn die USA haben die Finanzierung neuer Waffenverkäufe an die Ukraine eingestellt. Die New York Times berichtete unter Berufung auf verschiedene Regierungsbeamte, dass die Unterstützung erst wieder aufgenommen werden soll, wenn Trump sehe, dass die Ukraine und Zelensky sich zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichte. Diese Aussetzung von Waffenlieferungen, die wird erstmal nur als vorübergehend dargestellt, bis eben Zelensky sich für seinen Auftritt vergangenes Wochenende im Oval Office entschuldigt und auch das Mineralienabkommen, was ja vergangene Woche noch nicht unterzeichnet wurde, bis er das eben unterzeichnen wird. Russland begrüßte diese Berichte über die Aussetzung der US-Militärhilfe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, wenn es wahr ist, dann ist es eine Entscheidung, die tatsächlich das Kiewer Regime in Richtung eines Friedensprozesses bewegen kann. Frau Kneißl, nach der Meldung ist Panik in den europäischen Staaten ausgebrochen. Auch das Rearm Europe-Programm von Ursula von der Leyen, über das wir gerade gesprochen haben, steht damit in Zusammenhang. Jetzt gibt es einige Militärexperten, die davon ausgehen, dass die Ukraine ohne US-Waffen nicht lange militärisch überleben wird. Wie schätzen Sie diese Meldung ein? Gehen da langsam aber sicher die Lichter aus auf dem Schlachtfeld? Was macht das mit der Moral vielleicht auch der ukrainischen Armee, zu wissen, dass sie womöglich bald nicht mehr über HIMARS verfügen werden? Und wie schätzen Sie das generell ein? Werden die Waffenlieferungen womöglich auch wieder weiter fortgesetzt werden, wenn Zelensky dieses Mineralabkommen dann endlich unterzeichnet und sich für seinen Auftritt vergangenes Wochenende entschuldigt? Also wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, es wurde in Russland heiß diskutiert und ich war ja letzte Woche noch in Moskau und hatte dazu auch einige Interviews. Ich kann gerne das jetzt hier auch nochmals wiederholen, was ich in den Interviews mit TASS beispielsweise und anderen sagte. Ich würde mal sagen, es war der letzte Besuch von Zelensky im Weißen Haus. Und vielleicht auch ganz kurz als Zusammenfassung und damit vielleicht auch als Antithese zu dem, was in deutschsprachigen Medien lief, nämlich wir lasen von Tagesschau bis ORF, der arme Zelensky sei in einen Hinterhalt gelockt worden und wäre er dort sozusagen überrumpelt von G.D. Vance und Trump und so weiter. Ganz, ganz schlimm. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer noch einmal sozusagen auch für die Archive und für die Annalen unserer Sendung. Was war? Zelensky wollte unbedingt einen Termin in Washington. Niemand hat ihn eingeladen. Also er kam. Und normalerweise ist bei derartigen Arbeitsgesprächen der Ablauf so, dass die Kameras stehen dort. Es werden auf Zuruf kleine kurze Fragen beantwortet. Und dann zieht man sich zurück. Die Medien verlassen den Raum. Und es geht ans Eingemachte. Ja? Und solche Gespräche verlaufen ja dann diskret. Zelensky hat aber vor laufender Kameras angefangen, seinen Gastgeber ziemlich zu attackieren und zu provozieren. Und das hat dann wiederum Trump nicht auf sich sitzen lassen und ist sozusagen in die Gegenoffensive gegangen. Und das alles vor laufenden Kameras, ja. Und Trump sagte ja dann auch, for the media it's a big thing tonight, ja. Also das war ihm ja sofort klar. Und das war nicht ein Hinterhalt, das war Zelensky selbst, der das sozusagen losgetreten hat. Völlig ungeschickt, vielleicht, wie dem auch sei. Also das nur wirklich für sozusagen fürs Archiv festzuhalten. Das war nicht der böse Trump, der in die Höhle des Löwen einen Hinterhalt lockte. Also wie ich dann diese Schlagzeilen Freitagabend und Samstagmorgen sah in verschiedensten deutschsprachigen Medien, da habe ich also nur so mit den Ohren geschlabbert. Ich würde mal sagen, es war der letzte Besuch von Herrn Zelensky. Es gibt ja mittlerweile auch Verhandlungen, so zumindest lese ich aus Mitarbeitern des Trump-Teams mit der Opposition in der Ukraine. Ich glaube, man hat von Zelensky wirklich in Washington nicht nur deswegen die Nase voll. Es ist ja auch in diesem Tumultgespräch von Trump mehrfach raufgebracht worden und auf unseren Vizepräsidenten Vance. Lieber Zelensky, Sie haben schon längst keine parlamentarische Rückendeckung mehr. Sie sind nicht gewählt. Ja, machen Sie Wahlen. Und das ist ein Thema, das glaube ich, immer stärker auch ins Gewicht fallen wird. Für die Europäer ist es völlig egal, ob Zelensky gewählt ist oder nicht. Er ist weiterhin everybody's darling, aber in Washington wird das immer stärker zum Thema und die Talkshows drehen sich darum. Also ich habe in meinen Interviews hier, die ich letzte Woche dazu gab, relativ spontan gemeint, aber es ist nicht ganz, ganz spontan. Also ich habe da schon meine Gründe, warum ich das sagte. Ich glaube, es wird eine Art Zwischenlösung geben in der Ukraine, die wird militärischer Natur sein. Also das werden hochrangige Militärs, vielleicht alte, neue Generalstäbler sein, die die Ukraine nach außen auch vertreten werden für eine Zwischenphase. Und dieses Bodenschatz-Mineralien-Abkommen ist wichtig für Trump. Also er gründet seine Argumentation auch auf eine alte Praxis, die in den USA im Zweiten Weltkrieg ganz entscheidend war, nämlich mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg 1941 wurde der sogenannte Land-Lease Act beschlossen und alle Verbündeten der USA, und das waren damals auch die Sowjetunion und die Briten, eben mussten für einen Treibstoff, den die USA ihnen lieferten, für Waffen, für Darlehen, die mussten Rückzahlungen machen. Und Großbritannien hat beispielsweise seine Treibstoffschulden erst Anfang der Nullerjahre zurückgezahlt. Also die haben wirklich 50 Jahre lang abgezahlt, ihre Schulden bei den USA. Und es gab verschiedenste Abmachungen, wie man sozusagen diese Kriegslast, die USA für den Zweiten Weltkrieg übernahmen, abzahlen konnte. Und Trump sieht das aus dieser Logik heraus, und ich kann diese Logik vollkommen nachvollziehen, nicht anders und sagt, bis jetzt haben wir euch 350 Milliarden sozusagen nachgeworfen, ohne irgendeine Rückzahlungsgarantie. Damit ist Schluss und wir wollen für diese 350 Milliarden Dollar Steuergelder den US-Bürgern wieder etwas zurückgeben und erfordert eben Rohstoffe. Nun, die geologische Karte der Ukraine, die ich nicht genau kenne, sieht aber im Groben so vor, dass die wesentlichen Kohle-Lithium-reichen Regionen Donbass und Lugansk sind, also jene Regionen, die 2022 in die Russische Föderation integriert wurden und auf die wahrscheinlich von US-Seite auch nicht eingefordert werden. Aber ein anderer Aspekt, und das sind die sogenannten weichen Rohstoffe, werden meines Erachtens immer stärker langfristig ins Gewicht fallen. Und da geht es einfach um fruchtbare Erde. Da geht es um Brot, um Getreide. Und so wie Russland ein Reich an fruchtbare Erde ist und der mittlerweile wichtigste Getreideproduzent, also gemeinsam mit den USA und der Ukraine, das sind sozusagen die Weltmarktführer, da haben ja nicht nur die US-Regierung ein Auge drauf, auch wenn sie selber sozusagen über genug verfügen, aber es geht um diese Investmentfonds, es geht um die BlackRocks, es geht um die JP Morgans, es geht um die sogenannten Staatsfonds aus den arabischen Golfstaaten, die alle miteinander ein großes Interesse haben, wesentliche Konzessionen in diesem Bereich der weichen Rohstoffe. Also das geht vom Orangensaft bis zu der Sojabohne und zur Gerste, Gemüse. Und da sind sich alle einig. Also das wissen chinesische Staatsfonds, das wissen jene aus Katar und das wissen natürlich auch die Leute von BlackRock, die schon lange eine Hand drauf haben. Ja. Also Bodenschatzabkommen, Mineralien, Lithium ist eines, aber um die Ukraine wird es jedenfalls noch ein Investorengerangel geben, was die Landwirtschaft anbelangt. Das ist meine Einschätzung. Und irgendjemand wird dieses Abkommen in Washington unterschreiben mit einem Mandat. Aber das wird meines Erachtens, vielleicht irre ich mich hier vollständig, aber es ist so meine Einschätzung, nicht Herr Selenskyj sein.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort, Frau Kneißl, denn nach einem Bericht von Politico sollen 4 führende Personen aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump Geheimgespräche mit einigen der politischen Gegner von Selenskyj in der Ukraine geführt haben, darunter unter anderem die ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko und der ehemalige Präsident Petro Poroschenko. Kern der Gespräche soll dabei die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gewesen sein sollen. Es ist ja spätestens seit diesem historischen Eklat im Weißen Haus vom vergangenen Wochenende, das wir jetzt hier auch nochmal ausgeführt haben, Frau Kneißl, klar, dass die USA keine Lust haben auf Zelensky als Präsidenten. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, das war wohl der letzte Besuch von Zelensky im Weißen Haus. Und jetzt finden da diese Geheimtreffen statt mit Julia Timoschenko und Petro Poroschenko. Also ich frage mal so, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Zelensky in den nächsten Wochen, Monaten womöglich ausgetauscht wird?
Ich halte diese Möglichkeit für sehr wahrscheinlich, weil zum einen gibt es eben offenbar diese Gespräche von Mitgliedern aus dem Regierungsteam Trumps. Zum anderen ist einfach Zelensky ohne Rückendeckung in seinem eigenen Parlament da. Es ist wirklich mehr die er hat mehr Popularität in Brüssel als in der Ukraine, auch wenn wir dazu jetzt nicht wirklich Umfragen haben, aber das ist so meine Ferndiagnose. Und als diese ersten Meldungen aus Washington kamen und diese auch eben Umsetzung der Einstellung aller Waffenlieferungen und vor allem auch kein Intelligence Sharing mehr, habe ich mich als erstes gefragt, wie fühlt sich die ukrainische Armee, ja, weil die sozusagen von ihrem obersten Militärführer, dem ukrainischen Präsidenten, ja, ihnen das selbst eingebrockt wurde, ja. Daher ist meine Vermutung mal, es wird aus den Rängen der Militärs jemand kommen. Das kann auch der frühere Verteidigungsminister sein oder war es der Generalstab, der abserviert wurde als ukrainischer Botschafter in London. Könnte sein. Aber ich will mich da nicht irgendwelche Name-Dropping und Spekulationen versteigen. Ich gehe nur mal davon aus, dass Zelensky abgelöst wird.
Ja, und das wird uns sicherlich auch hier in unserem Podcast noch weiter beschäftigen, was mit dem ukrainischen, nennen wir ihn mal, Präsidenten, Machthaber wäre wahrscheinlich das bessere Wort, geschehen wird in den nächsten Wochen. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns noch auf eine ja vielleicht weitere historische Rede zu sprechen kommen, die in dieser Woche vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch gehalten wurde. Er wandte sich dort in einer 13-minütigen Rede an die Nation, um die Lage in der Ukraine vor dem Hintergrund eines möglichen Rückzuges der USA aus dem Konflikt zu erläutern. Macron behauptete einleitend in dieser Fernsehansprache, die von Millionen von Franzosen live verfolgt worden ist, dass es Russlands Verantwortung wäre, die Ereignisse in der Ukraine bereits zu einem globalen Konflikt gemacht zu haben. Daher sei, so Macron, die russische Bedrohung da. Sie betrifft die Länder Europas. Sie betrifft und so Macron. Und weiter sagte er, ich zitiere ihn noch einmal, in diesem Moment und auf Jahre hinaus ist Russland zu einer Bedrohung für Frankreich und für Europa geworden. Ich bedauere dies zutiefst und bin überzeugt, dass auf unserem Kontinent langfristig Frieden herrschen wird mit einem Russland, das wieder friedlich und besänftigt ist. Außerdem erwägte er in seiner Ansprache verbündete Länder unter dem Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Er sagte, als Antwort auf den historischen Aufruf des zukünftigen deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz habe ich, Macron, beschlossen, die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem europäischen Kontinent durch unsere Abschreckung zu eröffnen. Zudem beklagte er in dieser Rede, dass Washington zu Wochenbeginn die Lieferung militärischer und geheimdienstlicher Ausrüstung an Kiew eingestellt hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und dass Trump und Putin sich annähern würden und dass voraussichtlich sowohl die europäischen als auch die ukrainischen Führungsebenen bei den Friedensgesprächen nicht mit am Verhandlungstisch sitzen werden. Frau Kneißl, ich weiß nicht, ob Sie die Rede verfolgt haben. Wie schätzen Sie diese zentralen Thesen ein? Was wollte er damit bezwecken? Was war da sein Kalkül?
Macron. Mhm. Er sieht mehrere Möglichkeiten jetzt für sich und da sind wir bei dem alten Dilemma Ablenken von vielen also internen Problemen. Frankreich ist in einer großen Bredouille. Wir wissen nicht, wie lange der aktuelle Premierminister, der dritte in diesem, also in den letzten 9 Monaten, sich wirklich halten kann. Es gibt immer wieder Misstrauensvoten. Die Regierungen wechseln also schneller als anderswo. Und Frankreich hat ein riesen Verschuldungsproblem. Das heißt, gegen Macron liefen jetzt auch schon Begehren, ihn sozusagen zu einer Demission zu zwingen, zum Rückzug. Das wäre ein absolutes Novum in der französischen Geschichte gewesen. Und er sieht natürlich jetzt auch seine Chance in der Außenpolitik. Also er spielt jetzt den großen Macher Europas. Seht her, wir, die verbliebene Atommacht, wir mit unseren atomgetriebenen U-Booten, wir können jetzt diesen Nuklearschirm aufspannen gegen den, ernannte Präsident Putin, einen revisionistischen Imperialisten. Und sozusagen nach dem Motto, alles hört auf mein Kommando, ich bin jetzt euer neuer Heerführer. Also so habe ich diese Rede Macrons wahrgenommen. Und nur wie gesagt, wie das wirklich machbar ist, mit welchen Truppen, die fehlen den Franzosen genauso wie den Deutschen, und mit welcher Militärdoktrin, unter welcher Führung. Und zur Erinnerung für alle nochmals, wir sind in einer neuen militärischen Auseinandersetzung. Wir haben mittlerweile Drohnenkriegsführung, künstliche Intelligenz. Und da sind kriegsführende Staaten wie Russland und Israel und auch die Ukraine mittlerweile sozusagen Technologieführer. Das alles hat aber stattgefunden abseits der Wahrnehmung Frankreichs und Deutschlands.
Mhm. Ja, Sie haben es jetzt eben schon angedeutet, Frau Kneißl. Macron schwingt sich hier zu einem Heerführer Europas auf, aber wie das Ganze finanziell und militärisch umgesetzt werden soll, das steht, glaube ich, noch auf einem anderen Blatt geschrieben. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns vielleicht auch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts nochmal in eine weitere umkämpfte Region blicken, nämlich nach Westasien, Nahost. Auch da ging es wieder heiß her. Die arabischen Staats- und Regierungschefs, die haben jetzt am Dienstag einem ägyptischen Wiederaufbauplan für den Gazastreifen zugestimmt, der 53 Milliarden Dollar kosten soll und verhindern soll, dass die Palästinenser aus der Enklave vertrieben werden. Der Plan steht im Gegensatz zu der Vision von US-Präsident Donald Trump, der ja bekanntermaßen von einer Riviera des Nahen Osten sprach. Das Weiße Haus teilte jetzt mit, dass der Vorschlag die derzeitige Unbewohnbarkeit des schmalen Küstenstreifens nicht berücksichtigen würde. Auch Donald Trump stehe weiterhin zu seinem Vorschlag, einen von der Hamas befreiten Gazastreifen wieder aufzubauen. Dieses Papier schlägt ein palästinensisches Gremium aus Technokraten vor, das während einer 6-monatigen Übergangsphase die Kontrolle in Gaza übernehmen soll. Dies solle unter der Schirmherrschaft der palästinensischen Regierung geschehen, bevor dann die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas die Kontrolle vollständig übernehmen soll. Das israelische Außenministerium bezeichnete den Plan in einer Erklärung als veraltet, lehnte die Bindung der palästinensischen Autonomiebehörde an die Pläne für die Zukunft des Gazastreifens ab und beklagte sich, dass der Plan die Hamas an der Macht halten würde. Und ja, Stichwort Hamas, Donald Trump drohte jetzt in dieser Woche auf seiner Plattform Truth Social der Hamas. Er schrieb: Ich schicke Israel alles, was es braucht, um die Sache zu Ende zu bringen. Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Dies sei die letzte Warnung, erklärte Trump. Für die Hamas-Führung sei nun die Zeit, den Gazastreifen zu verlassen, solange sie dazu noch die Chance haben. Er wendete sich auch an die Bevölkerung der Palästinenser. Er schrieb, eine wunderbare Zukunft erwartet euch, aber nicht, wenn ihr Geiseln gefangen haltet. Wenn ihr das tut, seid ihr tot. Die Menschen sollten eine kluge Entscheidung treffen, wie er sagte, und die Geiseln freien lassen, oder sie würden es später büßen. Frau Kneißl, zwei Fragen hierzu. Zum einen, wie sind diese Drohungen von Trump da einzuordnen? Wir sehen ja, im Ukraine-Konflikt setzt er sich ja tatsächlich dafür Friedensverhandlungen ein, verhandelt mit Russland, und hier ist er nur am Drohen. Es gab auch verstörende Videoaufnahmen eines Filmes, das er über seine Truth Social Plattform geteilt hat, in der der Gaza-Streifen wie in einer Dystopie anmutet und er quasi als eine Art Herrscher Trump Gaza da wieder groß macht. Also wie zum einen schätzen Sie da Donald Trumps Position jetzt ein? Was ist davon zu halten? Zum einen und zum anderen natürlich, dieser ägyptische Wiederaufbauplan, ist der realistisch? Und wie sehen Sie da auch die Kritik, die jetzt aus Israel kam, dass dieser ägyptische Wiederaufbauplan die Hamas an der Macht halten würde?
Ja, da fange ich vielleicht mit dem relativ leichteren an, Ihre Frage zu dieser Kairo-Konferenz und dem wirklich sehr ehrgeizigen Plan, wo aber bedauerlicherweise viele Teilnehmer gar nicht erst anreisten. Also es war ambitionierter angelegt, als es dann tatsächlich war. Und es werden sowohl für den Gazastreifen als auch für den Libanon große Hoffnungen in die sogenannten Golfstaaten gesetzt, die sozusagen, wo das Manna vom Himmel fällt, ob jetzt Katar oder die Emirate oder eben Saudi-Arabien. Das ist sozusagen die wesentliche Hoffnung. Es wird nicht der Iran sein, wie in der Vergangenheit, der viele Gelder in Richtung Libanon, aber auch in Richtung eben Hamas schickte, sondern es müssen die sogenannten arabischen Bruderstaaten sein. Und diese Kairo-Konferenz war, wie gesagt, viel, viel ambitionierter angelegt, als dann tatsächlich der Fall war. Daher, ich würde sagen, das ist auch damit verbunden, weil viele potenzielle Geldgeber wirklich nicht wissen, wie sieht es jetzt langfristig politisch in diesen Regionen aus, ja. Und da ist die Rolle eben der Hamas. Die Hamas hat 2006 Wahlen gewonnen. Die Hamas war im Gefolge dieses Wahlsieges damals in einen Bürgerkrieg mit der PLO verwickelt. PLO-Kämpfer mussten von Israelis evakuiert werden. Das alles liegt jetzt schon etwas um die 20 Jahre zurück, aber wir haben innerhalb der palästinensischen Bevölkerung eine tiefe Spaltung, und die Rolle der Hamas ist eine dieser vielen Bruchlinien. Die Hamas ist aber eine, ja, auf wie soll man sagen, sie ist nicht nur gewählt, es gab dazwischen dann nicht wirklich die Wahl, die hätten stattfinden sollen. Es wurde da und dort, gab es dann gewisse Konsensentscheidungen, aber die Hamas wird man nicht vom Tisch wischen können. Das sagt auch jeder israelische Nachrichtendienstler, Analyst. Und wenn die Hamas sozusagen heute offiziell beendet wird, es werden neue Verbände nachwachsen, noch radikaler, unversöhnlicher. Also diese Idee Trumps, hier ein Trumpland zu machen und eine Big Waterfront, wie er sein Schwiegersohn Kushner auch schon vor einem Jahr angekündigt hatte, das mag möglich sein in In jenen Teilen Nordamerikas, wo man sozusagen die ansässige Bevölkerung expeditierte und dann baute man sich in South Dakota und North Dakota Vergnügungsparks. Und jene Bundesstaaten sind ja nach ehemaligen Indianerstämmen benannt. Ja? Aber so einfach geht das nicht im Gazastreifen. Und ich glaube, da hat sich Trump verkalkuliert. Ja? Er sieht einfach überall, er bemisst alles mit dem Auge des Immobilienmaklers, des Grundstückmaklers. Das haben wir ja schon einmal länger ausführlich besprochen. Also für ihn gibt es weniger Territorium als viel mehr Terra. Und aus jedem Grundstück lässt sich sozusagen irgendwie irgendwas machen und gewinnen. Ja, entweder man setzt ein Hochhaus drauf oder man macht einen Vergnügungspark. Das ist einfach sein Zugang. Das ist seine berufliche Prägung. Und um sozusagen jetzt hier auch nochmals auf die Rolle der Hamas zurückzukommen und die verbliebenen Geiseln. Ob dieses Ultimatum, das am Samstag abläuft, eingehalten wird, ob die Hamas hier sozusagen wirklich liefert, ich weiß es nicht. Meine Gedanken sind bei den verbliebenen Geiseln und bei all jenen Geiseln und ihren Verbliebenen, die ja schon deren Torturen viel früher hätten enden können, wenn Netanyahu vielleicht im Jahr 2023, 2024 gewisse Schritte gesetzt hätte, zu denen er nicht bereit war. Ja? Also diese Deals gab es ja zwischen Hamas und Israel. Und viele der Geiselfamilien machen ja auch Netanyahu verantwortlich, dass diese Hölle so lange andauerte für ihre Familienangehörigen. Trump empfing diese Woche Israelis mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, die Geiseln waren. Er wirkte in diesem Treffen sehr staatsmännisch und die Geiseln sagt, diese ehemaligen Geiseln sagten ihm danke, dass sie sozusagen diese harte Sprache gegenüber der Hamas verwendet haben. Das war der Beginn, wo sich manches drehte. Und seine Antwort war darauf, we will bring all of them home. Und ob er jetzt hier Netanyahu sozusagen die Order geben kann, was der zu tun hat, ob man hier noch gewisse Trumpfkarten im Ärmel hat, um im völlig zerstörten Gazastreifen diese verbliebenen Geiseln noch herauszuholen, ich weiß es nicht. Ja. Israel hat jetzt einen neuen Verteidigungsminister, hat einen neuen Generalstabschef. Die zurückgetretenen Militärs, also der frühere Verteidigungsminister und der frühere Generalstabschef, kritisierten die israelische Führung regelmäßig, aber jetzt vor allem auch nach ihrer Demission, dass sie keine Strategie haben. Und das würde ich sagen, weit weg gesprochen, ja, sehe ich ähnlich. Also Israel hat eigentlich in den letzten Monaten nur eine Front nach der nächsten aufgemacht. Verbrannte Erde, Gaza, ohne dass die Hamas beseitigt oder geschwächt wurde. Hisbollah, ja, die Hisbollah ist geschwächt, das ist keine Frage. Der Iran hat nicht mehr diese Reichweite gegenüber Israel. Aber gelöst ist nichts im Libanon. Da wächst die nächste Generation an Mujahideen, an Widerstandskämpfern oder was auch immer heran. Und das, was Israel jetzt ja auch noch aufgemacht hat, ist in der Westbank. Da wird also deportiert und platt gemacht, jeden Tag aufs Neue. Plus ist Israel mittlerweile direkt auch auf dem syrischen Staatsgebiet als Kriegspartei involviert und versucht dort über eine, sagen wir mal, drusische Stellvertretereinheit auch mit anderen Kriegsparteien in Syrien eine Front aufzumachen. Und da steht Israel mittlerweile jetzt fast sozusagen Kopf an Kopf mit der Türkei, die wiederum eben diese anderen Kriegsparteien unterstützt. Und wie das alles ausgehen soll. Ich würde sagen, dass überstrapaziert das Wissen, die Analysefähigkeit vieler Nahostkenner, ja, die wissen jetzt auch nicht mehr, wie es da weitergeht, weil es ist noch komplizierter, dieses völlig kaputte Schachbrett, als es je zuvor war. Und ich verüble es auch nicht einem Herrn Trump oder einem Marco Rubio, die jetzt mit diesem Riesendilemma konfrontiert sind, dass sie auch nicht ganz genau wissen, wie da jetzt vorgehen. Und bedauerlicherweise viel zu oft ist Washington Israel gefolgt, wenn es um Iran, um Hamas oder was auch immer ging. Ja, also man hat hier ausschließlich den Kurs eines Netanyahus oder eines Schauens in der Vergangenheit befolgt. Und nur ich habe den Eindruck, und diesen Eindruck teilt der ehemalige israelische Generalstabschef und der ehemalige Verteidigungsminister, Netanyahu hat keinen Plan. Also da wird einfach nur eine Front um die nächste aufgemacht. Und mittlerweile mitten auf syrischem Staatsgebiet. Das ist die Situation. Dieses gesamte Waterfront-Projekt, ich habe dieses seltsame Video auch gesehen. Ja, Gaza ist nicht Orlando, ist nicht Miami, es geht nicht. Ja. Und das wird nicht funktionieren. Vielleicht um noch einen Gang zurückzuschalten, Netanyahu hat die letzten 20 Jahre, also jetzt wirklich Langzeitpremier, immer wieder den Kurs bedient, machen wir diese Araber im Gazastreifen reich, dann vergessen sie die Politik. Also ich weiß nicht, wer ihn da beraten hat, ob das seine tiefste Innenüberzeugung war, ist, aber er geht davon aus, wenn die alle ihren Mercedes fahren, wenn die alle ihre Goldbahn wo auch immer liegen haben, wenn sie reich genug sind, sie sind alle miteinander korrupt, so Netanyahu, dann geben die schon Ruhe. Ja? Und das war vielleicht eine Fehleinschätzung. Es ist für einen Trump nicht nachvollziehbar, also schließt sich ihm nicht und wahrscheinlich auch nicht für viele Israelis, warum die Palästinenser an diesem Gazastreifen hängen. Aber sie hängen daran, ja, und sie werden ihn nicht verlassen. Vielleicht gibt es einige, die sagen, ja, wir können nicht mehr und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und es sind ja genug Hunderttausende Palästinenser über die letzten Generationen nach Jordanien gegangen, in den Libanon und sind dort entweder aus den Flüchtlingslagern rausgekommen oder hängen noch in den Flüchtlingslagern. Aber der Gazastreifen ist mehr als Symbol. Ostjerusalem hat man gewissermaßen verloren, vorerst. Und da ist eine Situation, die mittlerweile sowas von es ist nicht mehr entwirrbar, ja. Also ich wüsste nicht, wo man jetzt im März 2025 anfangen sollte, diese vielen Fronten aufzulösen und in irgendetwas Neues überzuführen. Es sind, glaube ich, auch die Ideen mittlerweile den ägyptischen Diplomaten und den katarischen Diplomaten ausgegangen.
So scheint es zu sein, Frau Kneißl. Die Lage ist sehr verzwickt und vielleicht ja noch einmal einen Gedanken dazu einfließen zu lassen. Selbstverständlich wollen die Palästinenser sich einfach nicht vertreiben lassen und solche Nachrichten von Donald Trump kommen natürlich auch bei der Bevölkerung in Palästina an, beziehungsweise auf dem schmalen Küstenstreifen. Und das wirkt auf mich schon sehr, sehr postkolonial, was dort geschieht, derartig über eine Bevölkerung entscheiden zu wollen. Aber gut, wir werden das weiterhin beobachten, Frau Kneißl. Für diese Woche soll es das nun gewesen sein. Ich bin mir sicher, wir werden auch nächste Woche wieder einige Themen zu besprechen haben. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag in Ihrem gemütlichen kleinen Holzhaus. Das Essen wartet auch, glaube ich, schon auf Sie. Auch ich werde jetzt hier mal mir vielleicht noch ein paar Kartoffeln ins Wasser schmeißen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder nächste Woche sehen, Frau Kneißl.
Ja, ich freue mich auch auf ein hoffentlich gesundes und vielleicht auch mit interessanten, besseren Nachrichten. Aber wie gesagt, interessant ist die Nachrichtenlage. Und nach unserem letzten Gespräch kam es damals zum Eklat im Weißen Haus. Schauen wir mal, was heute an diesem Freitagnachmittag oder am Weltfrauentag passiert, bis zum Ausfallen unserer Sendung.
Schauen wir mal, was an diesem Wochenende noch alles für historische Nachrichten reinkommen werden. Ja, und jetzt auch an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Jetzt wünsche auch ich Ihnen noch einen schönen Sonntag, Montag oder wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.